Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen mit euch ein Wort zu teilen. Wie schon angegeben worden ist, heute soll es wieder eine Fortsetzung geben über Noah. Voriges Mal habe ich den Betonung gelegt auf den Vers 8. Da steht nämlich geschrieben, Noah aber fand Gnade bei Gott. Und das ist immer so, der Einstieg, wenn Gott jemanden einen großen Plan schenkt, wenn er ihm eine Vision schenkt, ob das jetzt eine Mission ist oder ein bestimmtes Projekt aufzubauen, wendet er ihm zunächst seine Gnade zu. Ihr könnt das in der Bibel feststellen und voriges Mal haben wir uns von Abraham das Leben angeguckt, nicht von Abraham, von Mose und von Paulus. Mose war von Anfang an vorbereitet gewesen, das Volk Israel rauszuführen. Aber Gottes Gnade war schon in seiner Kindheit vorhanden. Und es war kein Zufall, dass er auf einmal unterrichtet wurde in den höchsten Universitäten damaliger Zeit. Ich habe in einer Nebenbroschüre gelesen, da ging es darum, dass man über Mose nachgedacht hat. Und es gibt wohl Dokumente, die beweisen, dass Mose schon damals nicht nur ein guter Politiker war. Er war auch ein guter Kriegsführer. Das heißt, man hat ihm auch die Kriegskunst unterwiesen. Und wir wissen auch von Paulus, dass dieser Mann, der im Prinzip die Gemeinde verfolgt hat, dann aber zum größten Missionar unter den Heiden wurde. Und da merkten wir, Gott muss zunächst allen Menschen seine Gnade zuwenden. Andere Übersetzungen sagen, seine Gunst zuwenden. Ohne diese Gunst passiert nichts. Das müssen wir leider feststellen oder zum Glück. Weil ohne Gnade geschieht nichts. Das haben wir auch festgestellt, auch unter uns. Wenn wir zueinander nicht so ganz gnädig sind, dann weiß ich sehr gut, wenn die Bratkartoffeln verbrannt sind, ne, wie die Männer denn gucken. Hallo? Sind wir schon wach? Zum Frühstück weiß ich in der Ukraine Bratkartoffeln und sie waren auch manchmal verbrannt. Naja, wenn man aber nicht so die Gunst zu den anderen zuneigt, so haben wir Probleme. Das können wir auch auf andere Seite umschalten. Also, Gott wendet Noah zunächst seine Gnade zu. Und dann lesen wir ab Vers 9, da lesen wir Folgendes. 1. Mose Kapitel 6 ab Vers 9. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann, ohne Tadel zu seiner Zeit. Er wandelte mit Gott. Und er zeugte drei Söhne, Sem, Ham, Japhet. Aber die Erde war verderbt, vor Gottes Augen voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, dass Erde allein Fleisch sei, ist das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben von der Erde. Mache dir einen Kasten aus Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche sie mit Pech von innen und außen. Und mache ihn so 300 Ellen seine Länge, 5 Ellen seine Breite, 30 Ellen Höhe. Und ein Fenster sollst du daran machen, 1 Ellen groß. Eine Tür sollst du mitten in seine Seite setzen und er soll 3 Stockwerke haben. Unten, das zweite mitten und das dritte oben. Soweit erstmal gelesen. Und da merken wir, Gott hat mit Noah einen Riesenplan. Er hat ihn begnadigt. Er hat ihm seine Gunst zugeteilt. Und heute Morgen möchte ich über ein anderes Thema sprechen. Wenn Gott seinen Plan offenbart, so sollten wir den Plan Gottes festhalten, trotz dass viele ihn nicht verstehen werden. Halte fest an Gottes Plan, trotz dass alle oder viele ihn nicht verstehen werden. Und der erste Punkt, über den ich nachdenken möchte, ist, dass Gottes Pläne müssen prinzipiell zunächst mit Glauben oder in Glauben angenommen werden. Und in dieser Geschichte ist es ganz klar, zu der Zeit Noahs herrschte eine ganz andere Ökologie. Die Erde wurde bewässert mit einem anderen System. Wir lesen da in dem zweiten Kapitel, dass Gott die Erde im Prinzip mit einem so Tau, mit einem Nebel bewässert hat. Und ich denke mal, dass sie damals auch niemals einen Regenbogen sehen konnten. Den Regenbogen konnte man nur sehen, wenn es regnet. Deswegen nennt man ihn auch Regenbogen. Das heißt, zu der Zeit Noahs konnte man sich niemals vorstellen, dass es irgendwann regnen würde. Das funktioniert nicht. Das heißt, wenn es hier heißt und es wird Regen kommen und ich werde eine Flut senden, konnten die Menschen sich auch niemals vorstellen, dass es sowas geschehen kann. Denn diese Erfahrung hatten sie noch damals nie gehabt. Und das ist eine sehr interessante Sache. Das heißt, wenn Gott hier spricht, dass es eine Sintflut kommen wird, so konnten die Menschen natürlich es nicht glauben. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass Gott auf einmal die gesamte Fläche mit Wasser überschüttet, überflutet. Sie konnten sich auch nicht vorstellen, dass Gott so unbarmherzig mit den Menschen umgehen wird. Das war so fremd. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn Gott uns einen Plan gibt, so werden wir ihn nicht unbedingt verstehen. Ich möchte es einmal illustrieren mit unserem Vorvater Abraham. Abraham bekommt eine ganz große Verheißung. Und da steht nämlich geschrieben, dass Abraham wird ein großer Segen sein. Ein großer Segen sein für alle Völker. Und dann kommt das Kapitel 22. Und jetzt sagt Gott zu Abraham, du sollst deinen Sohn auf dem Altar opfern. Oh, ich kann mir schlecht vorstellen, dass Abraham hier total Gott verstand. Und da steht noch auch geschrieben, den Sohn, den du lieb hast, sollst du mir geben. Es ist ein Kapitel, das man nicht einfach so lesen kann. Und da steht auch geschrieben, dass morgens steht Abraham wieder auf, nimmt Knechte, seinen Sohn Isaac und geht. Man muss sich mal diesen Patriarchen vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Abraham tatsächlich verstand, was Gott ihm hier sagt. Aber er tat es. Und da steht auch im Hebräerbrief geschrieben, dass Abraham, während er seinen Sohn opfern sollte, dachte, dass Gott die Toten auferstehen lassen kann. Und das war sein Trost. Also merken wir, egal wie, wenn Gott einen Plan uns schenkt, werden wir den Plan nicht immer gleich verstehen. Aber diesen Plan können wir immer verwirklichen, wenn wir ihn in Glauben annehmen. Es ist immer so. Und es ist nicht nur bei Abraham so. Es ist auch heute in der Weltgeschichte so. Große Pläne wurden geschmiedet und wurden immer zunächst zu nichts diskutiert. Und dann auf einmal merkte man, doch, das könnte funktionieren. Aber der Mann, der diesen Plan durchführen sollte, glaubte daran. Und so ist es auch hier. Niemand konnte sich vorstellen, dass Gott die Menschen verderben wird. Und niemand glaubte Noah. Wie sollten die Menschen es auch glauben? Also, Glauben ist an dieser Stelle sehr wichtig. Festhalten, trotz allen Widerstand. Als ich so mich vorbereitete, dachte ich auch nach, was in unsere Zeit vielleicht hineinpassen könnte. Ich bin sehr viel im Gespräch mit meinen Kollegen und so weiter und sie sagen auch, Alex, wie kannst du heute noch in diesem 21. Jahrhundert an einen Gott glauben? Denn, und dann kommt der Satz, die Wissenschaft hat ja schon. Und da werde ich sehr lebendig bei der Frage der Wissenschaft. Und die kennt mich schon ein bisschen, der mich kennt, weiß, dass ich auch sehr viel lese. Und ich habe festgestellt, viele Sachen, was wir in der Welt feststellen, können wir wissenschaftlich wunderbar im Labor nachempfinden. Wir können das feststellen, wir können das beweisen, dass es so sein kann. Aber drei Dinge, habe ich festgestellt, sind unbeweisbar. Die sind in keinem Labor dieser Welt hergestellt worden. Das ist Glaube und das ist die Hoffnung und das ist die Liebe. Liebe kann man wissenschaftlich im Labor nicht zeigen. Aber geschichtlich kann man Liebe nachweisen. Glaube genauso. Und das könnt ihr euch ruhig aufschreiben. Wenn die Leute wieder zu euch kommen und wieder beginnen mit der Wissenschaft, die hat festgestellt, ja, sie hat vieles festgestellt. Aber Glaube, Hoffnung und Liebe hat sie nicht im Labor herstellen können. Und das wird auch nicht geschehen. Sie muss angenommen werden. Und das ist der Punkt, der unbegreiflich ist, aber den brauchen wir, wenn wir Gottes Pläne, besonders gute, große Pläne, verwirklichen sollen. Wir müssen uns auf die Geschichte einlassen. Wir können glauben. Und das ist mein erster Punkt. Der zweite Schritt, der zweite Punkt, den ich hier anstelle möchte, ist folgender. Habe Mut, sich von dieser Gesellschaft zu unterscheiden. Und das ist in Geschichte Noah sehr klar gezeigt. Wir haben gelesen und gehört, dass zu der Zeit Noah war die Menschen so verdorben, dass Gott sie nicht mehr anschauen konnte. Es war so viel Gewalt verbreitet, dass nur eine einzige Person übrig blieb, und das war Noah. Und er war total anders. Da haben wir nämlich gelesen, und er wandelte mit Gott. Das ist genau kontraproduktiv, da haben viele gedacht. Nein, er wandelte mit Gott, er war total anders als alle anderen. Und Gott hat Gefallen gefunden an Noah. Er hat ihm angeguckt und hat festgestellt, der ist der einzige gerechte Mann zu der Zeit. Es gab keinen anderen. Er steht nicht mal über seine Familie was. Und das ist sehr interessant. Er lebte ein Leben, das anders war als alle anderen. Und hier brauchen wir wirklich Mut, großen Mut, uns von dieser Welt zu unterscheiden. Wenn wir uns heute Morgen umschauen würden und in die Nachrichten schauen würden, so würden wir doch mit Erstaunen feststellen, dass unsere Welt nicht besser aussieht. Es wird immer böser. Der Umgang miteinander wird zum Himmel schreiend. Gewalt ist tatsächlich verbreitet, nicht nur in Deutschland, überall. In der gesamten Welt. Seehofer hat vor ein paar Tagen die Statistik herausgegeben und hat gesagt, es ist trotzdem besorgniserregend über das, was Semitismus und Kleingruppen angeht. Gewalt wird überall festgestellt. Das heißt, unsere Zeit gleicht der Zeit Noah. Ja, ich weiß, was ich sage, dass es heißt, im Unterschied zu dieser Gesellschaft zu leben. Ich weiß es wohl. Ich habe mir die andere Statistik angeguckt. Frauenhäuser werden aufgebaut. 350 sollen sein und die Plätze reichen nicht. Das Geld wird nicht hingestellt, dass es verbraucht werden kann. Ich habe gedacht, naja, Männer ja, sind so und die haben ja, das Gewaltpotenzial. Aber das andere ist auch so, dass das Gewaltpotenzial von den Frauen aus auch ausgeht, bezogen den Männern gegenüber. Und das ist schrecklich. Das ist verrückt. Ich wollte das nur so erwähnen. Ihr könnt es auch sofort wieder vergessen. Wichtig ist, dass ihr behaltet, dass wir in der ähnlichen Zeit leben wie damals zu der Zeit Noah. Und jetzt hat Gott mit uns einen Plan. Ja, Gott hat wirklich mit uns einen großen Plan. Er will nämlich sein Reich trotz allem in dieser Welt bauen. Und er baut sein Reich in dieser Welt. Und er nimmt uns mit in sein Boot. Er möchte durch uns sein Reich bauen. Das ist ein Riesenplan. Das ist ein großartiger Plan. Ja, hier brauchen wir Mut als Christen, nicht mit dem Strom mitzuschwimmen. Hier brauchen wir wirklich Mut, auf Gewalt mit Großzügigkeit und Liebe zu antworten. Wir brauchen nicht nur Mut, wir brauchen auch die Kraft, es zu tun. Und ich behaupte, wir haben sie. Wir haben sie gut 100%. Gottes Plan ist es, dass die Botschaft des Friedens, der damals schon die Engel angekündigt haben, bis in letzte Ecke dieser Welt durchsickern soll. Das ist der Plan. Und er ist großartig. Ich habe in diesem Zuge nachgedacht, was braucht unsere Welt, unsere Umgebung sehr dringend? Und ich habe festgestellt, es sind zwei Sachen. Die erste: Unsere Welt braucht barmherzige Menschen. Ja, das ist das, was wirklich Mangelware ist. Barmherzigkeit ist nicht unbedingt die Tugend, die wir heute wirklich überall feststellen können. Aber wir wissen, dass Gott uns zu dieser Barmherzigkeit aufgerufen hat, und er selber ist vollkommen, im vollsten Sinne barmherzig. In Matthäus Kapitel 5, Vers 45 lesen wir: Damit ihr Kinder seid des Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ich habe da so an Mafia-Boss gedacht, der seinen Bauch in die Sonne legt und sich sonnt, er hätte alles richtig gemacht. Ja, Gott lässt es zu. Gott wendet seine Gnade auch diesem Mann zu, indem er Sonne aufgehen lässt und den Regen. Er füttert sogar diese Leute, damit sie endlich mal wach werden und zur Barmherzigkeit neigen. Aber wo stelle ich fest, diese Liebe und Barmherzigkeit? Tja, wo soll ich sie suchen, wenn ich sie nicht in einer Kirche suchen sollte? Nirgends. Nur unter den Menschen, die Christus wirklich lieben. Da kann ich sie finden. Ich weiß, dass manche nicht unbedingt nicken. Ich weiß, es ist ein herausforderndes Wort. Übrigens ist das auch der erste Zeichen, wenn du den Heiligen Geist in dir wohnen lässt. Wenn er bei dir die Wohnung eingenommen hat, da kannst du ganz genau feststellen, wenn dein Herz nicht voller Barmherzigkeit wird, ja, es ist schwierig zu sagen, Gott wohnt in dir. Das weiß ich auch. Aber wahr ist es. Und in den Christen findet man Barmherzigkeit. Und wisst ihr, Barmherzigkeit ist das, was alle verstehen. Ich habe da ein Zeugnis gehört von einem Mann, der viel Gewalt verteilt hat, selber produziert, Menschen umgebracht. Und dann wurde er verurteilt zu Einzelhaft, ich glaube über 8 Jahre Einzelhaft und dann noch ein paar Jahre so. Der Mann heißt Jewgeni Makrucha. Und dort, als er diesen Einzelhaft erfährt, von der Gnade Gottes. Und er beginnt zu begreifen, was das heißt, Barmherzigkeit. Dann beginnt er, die Ratten zu füttern, die zu ihm da in dieses Zimmer kamen. In Russland, wisst ihr, da sind die Gefängnisse ein bisschen anders. Da kamen die Ratten zu ihm und er teilte mit ihnen das Essen. Und eines Morgens wacht er auf, und die Ratte guckt aus dem Fenster und piepst sehr laut. Und er denkt, was will sie denn? Er guckt auf das Fenster hoch und er sieht alle seine Teebeutel, die aus dem Fenster gefallen sind, erst im 5. Stock nach unten. Die hat sie alle penibel hochgebracht und piepst. Er macht ihm ein Geschenk. Was meint ihr, was dieser Mann voll Freude war? Ja, die Ratte hat sogar verstanden, was Barmherzigkeit ist. Glaubt ihr, dass die Menschen es nicht verstehen? Doch. Um wie viel mehr verstehen es tatsächlich auch Menschen? Die zweite Tugend, die wir unbedingt brauchen, ja, die ist ein bisschen komplizierter. Die nennt man Friedensstifter. Wir brauchen in unserer Umgebung Friedensstifter. Menschen, die bereit sind, tatsächlich unter verfeindeten Menschen Frieden zu stiften. Ja, Gott möchte, dass wir solche Menschen sind. Es ist Gottes Plan. Ich weiß, dass nur ein Mensch diesen Friedensstifter war. In vollkommenstem Sinne, das war Jesus Christus. Also größeren gab es nicht. Aber er möchte, dass wir Menschen Friedensstifter sind. Er hat uns dazu berufen, Frieden unter den Menschen zu stiften. Ja, Friedensstifter sind Menschen, die Konflikte meiden. Und in den Konfliktsituationen die verfeindeten Parteien zusammenbringen können. Menschenstifter zu sein, kann der Mensch von sich aus so nicht. Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das wissen wir. Ich möchte jetzt nicht unbedingt politisch sein. Und ihr solltet mich auch nicht unbedingt jetzt politisch verstehen. Steinmeier, als er tatsächlich in dem Gespräch zwischen Ukraine und Russland beteiligt war, hat man gemerkt, wo seine Wurzeln liegen. Hat man gemerkt, dass er angestiftet war von diesem Versöhnungsgedanken. Er war angesteckt. Das ist nur ein Beispiel. Da gibt es noch viele, viele andere. Jeder diesen christlichen Gedanken, diese Wertvorstellung, die nur Christus geben kann, in sich trägt, ist so ein Mensch. Und du merkst sie. Und wo soll man die suchen, wenn nicht unter uns? Wo? In dieser Welt? In dieser Welt, die Gott verneint? Kann man diesen Friedensstifter nicht finden? Aber ein Mensch, der Gott kennengelernt hat, wo wir behaupten, dass dieser Gott, der Heilige Geist in uns lebt, natürlich, und nur dort. Und ich dachte da an das 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert war so eine Frau, Mathilde Wrede, in Finnland und Schweden sehr groß bekannt. Sie wird auch eine Freund der Gefangenen genannt. Sie war so ein Mensch. Sie hat nicht geheiratet. Sie blieb allein. Und sie ging zu den schlimmsten Verbrechern hinein. Und die schlimmsten Verbrecher taten Buße, fanden Frieden. Da merken wir, was ein friedenstiftendes Herz ausmacht. Und dieses friedenstiftende Herz braucht unsere Welt. Ich komme jetzt auch zu meinem letzten Punkt. Wo finden wir oder wie werden wir zu diesem Friedensstifter? Das ist im Prinzip sehr einfach und doch sehr kompliziert, weil wir sehr viel von unserem Egoismus abgeben müssen. Nein, nicht nur sehr viel, alles. Der gesamte Egoismus in uns muss sterben. Und du musst zu einer Persönlichkeit werden, die Gottes Kinder genannt sind. Und da beschreibt Jesus in seiner Bergpredigt drei große Schritte, wie man zu diesem Friedensstifter werden kann. Der erste Schritt ist, den nennt man die geistliche Armut. Wir wissen, dass es ein großer Paradox ist. Wir wissen, was das heißt, arm zu sein. Arm zu sein heißt, keine einzige Mark oder keinen einzigen Cent in der Tasche zu haben. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es um geistlichen Armut. Hier müssen wir einmal begreifen, dass wir wirklich sehr armselig sind. Die Bibel nennt es ein zerbrochenes Herz haben. Einfältiges Herz haben. Und hier müssen wir folgende Geschichte verstehen. Nur in einem leeres Gefäß kann man füllen. Wenn wir unseren Egoismus behalten wollen, kann nichts gefüllt werden. Das Gefäß ist voll. Nur ein leeres Gefäß kann gefüllt werden. Und nur ein marodes Haus muss man abtragen, sonst kann man es nicht renovieren. Er stürzt ein. Du kannst in diesem maroden Haus nicht wohnen. Das leuchtet uns allen ein. Und das ist das, was wir im Geist verstehen sollen. Totale Armut. Glaubt nicht, dass ich einfach so auch drüber stehe. Als ich diesen Text las und mit Gott redete, habe ich zu Gott gesagt, weißt du was, Gott, ja, das ist ja alles schön und gut, aber ich will es trotzdem wissen. Ich will es verstehen, ich will es begreifen. Aber ich kann es nicht. Aber ich kann es auch nicht lassen. Und hier sprach er zu mir. Und er hat gesagt, weißt du was? Wenn du das nicht einmal so stehen lässt und so annimmst, wird nichts. Begreife, geistlich arm bedeutet, den gesamten Verstand komplett und in die Kontrolle des Heiligen Geistes zu geben. Und das kann ich nicht. Ich kann das sehr oft nicht. Ich übe es immer noch. Und manchmal hoffe ich, dass es mir gelingt. Aber das ist der Punkt. Wir müssen zu dieser Lehre kommen. Wir müssen verstehen. Die Verheißung gilt nur diesen Menschen. Und da steht nämlich geschrieben, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und nur Leute, die genau das verstanden haben, nicht verstanden haben, angenommen haben, würde ich eher sagen, die sind selig. Der zweite Schritt, den Jesus hier beschreibt, ist, selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. In der griechischen Übersetzung, wenn wir wörtlich übersetzen müssten, müsste es so lauten, die jeden Tag, Tag und Nacht heulen, dass sie diesen sogenannten Ich, der schwimmen kann, so wie Luther sagte, wieder aufsteht. Dass diesen Klotz am Bein immer da ist und gegen diesen Klotz am Bein muss man ständig ankämpfen. Paulus sagt in Römer Kapitel 7, ich, elender Mensch, wer wird mich vor diesem befreien? Und dieses ständige Heulen, dieses Verstehen, ich habe so einen Klotz am Bein, ich werde ihn nicht los. Darum geht es hier. Aber hier steht die Verheißung. Sie, gerade diese Leute, die genau das empfinden haben, die genau das verstehen, haben den Trost, sie werden getröstet. Und hier ist die Arbeit des Heiligen Geistes beschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort Parakletos versteht. Aber Paraklet ist ein Mensch, der neben den Menschen läuft, der jetzt 40 Kilometer laufen soll. Und der ihm zuspricht, du schaffst es, du kannst es, du hast die Kraft. Du hast das im Training mindestens dreimal schon gemacht. Das ist dieser Tröster, der ihm zuspricht, du hast die Kraft. Und es ist genau das, was hier gemeint ist. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes, der uns in unsere Schwachheit zuspricht, du wirst es schaffen. Der dritte Punkt, den Jesus hier andeutet und anspricht, ist der am schwierigsten. Das ist die Sanftmut. Dieses Wort Sanftmut kommt eigentlich aus dem bäuerlichen Bereich. Da ist nämlich ein Pferd, das wild ist und das jetzt sanftmütig gemacht wird, dass man reiten kann. Im Prinzip ist hier ein Zerbruch beschrieben. Die Griechen haben das einmal so formuliert. Sanftmut ist wie ein Medikament, der keine Nebenwirkung hat. Ich war begeistert über diese Formulierung. Der ist so gezielt angesetzt, dass er nur das vernichtet, was wirklich störend ist. Und alles andere heilen lässt. Tja, nur Gott kann uns wirklich Sanftmut schenken. Und wirklich sanftmütige Menschen, behaupte ich, können nur Christen sein. Es geht nicht anders. Es muss ein Werk, ein Geschenk Gottes sein. Ansonsten funktioniert es nicht. Wir wissen von uns aus, von unserem Kindesbein sind wir nicht sanftmütig. Ich merke jetzt bei meinen Enkelkindern, ich war ja erstaunt, wie viel Bosheit tatsächlich in ihnen lebt. Sie prügeln sich gegenseitig, total. Und weißt du, was er sagt? Ich schlage dich tot. Aber wenn du im Himmel bist, da hole ich dich auch noch. Leute, das sind wir. Das ist unsere Natur. Das sagt ein Kind. Wisst ihr, wie alt? 7. 7 Jahre. Da merken wir, die Sanftmut schenkt alleine Gott. Ohne dieses Geschenk geht es nicht, aber. Ich hoffe, ihr seid heute Morgen nicht erschlagen. Ich bin total überzeugt, dass ihr das könnt. Ich sehe es schon. Ich sehe die Anfänge. Ich sehe, wie ihr kämpft mit sich selbst, ja, mit diesem Klotz am Bein, aber auch sanftmütig zu sein. Ja, in der Gemeinde habe ich mit Menschen zu tun, über die der Name Christus steht. Heilige in Christus, schreibt Paulus in manchen Brief. Und das ermutigt mich. Ihr seid Heilige genannt, ausgesondert für einen bestimmten Plan. Und Gott möchte mit uns zusammen, trotz dass wir hier und dort straucheln, diesen Plan verwirklichen. Aber dafür brauchen wir zunächst den Glauben, den die Leute oft nicht verstehen werden. Und trotzdem glauben wir, dass Gott in Jesus auf dieser Erde war und uns mit ihm versöhnt hat. Das Zweite, was wir brauchen Mut. Von der Gesellschaft sich zu unterscheiden. Gott hat alles getan. Gott hat uns alles geschenkt. Wir können diesen Plan verwirklichen. Amen.